ARD Sounds.
Raus aus dem Studio, rein in den Wald. Ich stehe hier gerade an einer Klippe mitten im Harz in Sachsen-Anhalt. Die Seilbahnen fahren hier gerade vor mir vorbei und ich habe einen richtig schönen Blick runter ins Bodetal. Und wir sind heute hier, weil wir als ARD-Klimaredaktion immer wieder rausgehen, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen über die Erderwärmung und den Klimaschutz. Deshalb bin ich also im Harz, wo wir gleich einen Podcast vor Publikum aufnehmen. Hier gibt es auch noch mehr Programme. Das MDR-Sinfonieorchester hört ihr vielleicht schon ein bisschen im Hintergrund, die proben gerade. Und wir sind im Harz, weil ihr ja wahrscheinlich auch diese Bilder kennt von Hängen voller abgestorbener Fichten. Das sieht oft wirklich grausam aus. Hier in Thale, wo wir sind, ist noch dichter Laubwald. Hier ist es noch richtig schön. Aber klar, der Wald steht vor enormen Herausforderungen. Welche Lösungen es gibt, darum geht's jetzt. Unser Motto: vom Problem zur Perspektive. Neue Folgen unseres Podcasts gibt's jeden zweiten Mittwoch, unter anderem in unserer App ARD Sounds. Und jetzt geht's los.
Das ARD Klima Update.
Ja, herzlich willkommen zum ARD Klima Update. Ich bin Arne Schulz. Schön, dass ihr dabei seid. Ein Wochenende im Wald, gestern war es deutlich über 30 Grad, sogar am späten Abend noch drückende Hitze. Ich bin hier schon ein bisschen rumgelaufen unter Eichen und Buchen, Ahorn, da konnte man es noch ganz gut aushalten. Heute früh haben wir uns dann ein bisschen Sorgen gemacht, weil es gab schon heftige Regenschauer hier, ob wir das überhaupt durchführen können. Wenn man dann mal so beim Waldboden guckt, ne, dann merkt man direkt, der Waldboden ist wie so ein Schwamm, der nimmt das Wasser auf, der speichert und filtert Wasser und der leistet noch viel, viel mehr. Wir können uns erholen im Wald, wandern, gleichzeitig nutzen wir aber auch das Holz für unsere Möbel, Häuser und natürlich der Wald bremst auch die Erderwärmung, weil die Bäume bei uns hier in Deutschland jedes Jahr Millionen Tonnen CO2 aus der Luft holen, als Kohlenstoff speichern. Meine Zahl in Bäumen und Böden sind mehr als 2 Milliarden Tonnen Kohlenstoff gespeichert. Und damit ihr eine Vorstellung kriegt, würde man das alles als CO2 von einem Moment zum anderen in die Atmosphäre entlassen, dann wäre das so viel CO2, wie Deutschland insgesamt in mehr als 10 Jahren in die Luft pusten würde. Also der Wald ist ein Hochleister, aber ihr habt das natürlich alle mitgekriegt, der Wald steht unter Stress, ist stark geschwächt von ja, sehr starken Dürrejahren und der Wald muss sich anpassen. Und deshalb fragen wir heute, was kann der Wald noch leisten und wie müssen wir mit unseren Wäldern umgehen, damit sie fit für die Zukunft werden? Und ich habe 2 Menschen zu Gast, mit denen wir uns jetzt der Antwort nähern wollen. Christian Ammer und Friedhard Knolle, schön, dass Sie da sind.
Hallo, Glück auf, danke für die Einladung.
Wir haben uns ja vorher schon so ein bisschen unterhalten und ich habe eine Gemeinsamkeit bei Ihnen beiden festgestellt. Sie beide sind schon als Kind sehr wald- und naturverbunden aufgewachsen, kann man glaube ich sagen. Herr Knolle, Sie hatten mir im Vorgespräch gesagt, Sie hätten den Naturschutz sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen. Warum?
Das ist so eine Formulierung, die ich gerne benutze. In der Tat, mein Vater war Naturschutzbeauftragter, ehrenamtlicher Kreisnaturschutzbeauftragter. Ich bin mit Molchen, Fröschen, Fledermäusen in der Hand aufgewachsen. Das nennt man heute frühkindliche Prägung bei den Pädagogen, glaube ich. Ne? Insofern ja, ich bin auch Harzer, ich bin hier geboren in Goslar, bin Kind des Kalten Krieges, also der Harz war noch getrennt. Wir durften nur in Ausnahmefällen in den Ostharz reisen, hier waren wir hin und wieder auch, ne, im kleinen Grenzverkehr. Also so ist mir dann durch die Reisen meines Vaters, wo wir als Kinder mit durften, auch der Wald ans Herz gewachsen. Und ich kenne natürlich noch einen ganz anderen Wald, das sind die Fichtenmonokulturen, die Reinbestände, die haben es schon angesprochen. Und der Waldwandel der letzten Jahre, der ist ja so heftig, so brutal und hat mich dann beruflich auch so stark getroffen. Denn als die deutsch-deutsche Grenze aufging, wurde ein Pressesprecher gesucht für das Nationalparkprojekt und die Wahl fiel auf mich. Und seitdem habe ich im Grunde genommen täglich mit dem Wald zu tun.
Und Herr Ammer, bei Ihnen war das so schon, Ihr Vater war Förster, richtig?
Ja, genau. Mein Vater war Förster und als es dann Richtung Abitur ging, da habe ich so ein bisschen geschwankt zwischen Tiermedizin und Forst und dachte mir, ach, was du so mitbekommen hast von zu Hause, war auch viel im Wald. Das klingt gut. Und dann habe ich das Studium auch nie bereut und bin jetzt seit etwa 20 Jahren in Göttingen an der Uni gelandet.
Genau. Sie haben, könnte man sagen, sehr verschiedene Perspektiven, aber auch auf den Wald. Also Herr Ammer, Sie sind Professor für Forstwirtschaft an der Uni Göttingen, aber Sie sind gleichzeitig auch Ökologe. Also Ihre Professur hat das auch im Titel Waldbau und Waldökologie. Wenn man so Ihre Forschung auf den Punkt bringen müsste, was ist Ihre Frage an den Wald?
Also zunächst mal, wenn man sich mit der Bewirtschaftung von Wäldern beschäftigen will, muss man erstmal verstehen, wie entwickeln sich Wälder ohne Mensch. Und wenn man eine naturnahe Forstwirtschaft betreiben will, also sich nah an natürlichen Prozessen bewegen will, dann ist das umso wichtiger. Und ich denke, in Mitteleuropa sind wir da auf einem ganz guten Weg, eine Bewirtschaftung immer weiter zu verbessern, die eben sehr stark auf diese natürlichen Prozesse setzt und nur dann eingreift in eine Richtung, wo das dann vielleicht in eine Richtung geht, die man nicht haben möchte.
Und Herr Knolle, Sie haben das gerade schon kurz erwähnt. Also Ihre Perspektive ist eigentlich die Perspektive des Schutzes des Waldes, also Räume zu schaffen, in denen der Wald sich natürlich entwickeln kann. Sie haben das jahrzehntelang für den Nationalpark Harz gemacht, jetzt sind Sie im Ruhestand, aber Sie sind dem Nationalpark immer noch verbunden, weil Sie Vorsitzender des Fördervereins sind. Wenn wir über Wälder sprechen, wenn Wälder in den Nachrichten sind, dann ist das meistens im Zusammenhang mit Krise der Fall. Man sieht das ja auch an manchen Stellen, wenn man hier im Harz ist, da sind ganze Hänge kahl, Bäume sind abgestorben, das sind meistens die Fichten. Als der neue Waldzustandsbericht rausgekommen ist, da wurde auch wieder viel von Krise gesprochen. Herr Ammer, wie belastet sind unsere Wälder in Deutschland?
Ja, unsere Wälder sind leider sehr belastet, weil sich eben die Folgen des Klimawandels jetzt immer deutlicher zeigen. Also Temperaturanstieg, die Verlagerung des Niederschlags auf den Winter und nicht so sehr im Sommer, da wo aber die Bäume das Wasser am meisten brauchen. Und das bewirkt eben, dass wir in vielen Fällen Wälder haben, die unter Stress stehen, die also durch Trockenstress und nachfolgend dann meistens Insekten oder Pilze, die diese Schwächung ausnutzen. Und das muss einen schon besorgt machen.
Vielleicht, wie unterscheidet man, was von Belastungen für den Wald tatsächlich mit dem Klimawandel in Zusammenhang steht und was vielleicht einfach so gerade dem Wald zusetzt?
Also natürlich spielen Luftschadstoffe auch eine Rolle oder haben vor allem eine Rolle gespielt. Aber ich würde sagen, das, was wir im Moment erleben, das hat schon ganz wesentlich mit dem Klimawandel zu tun. Da gibt es auch schöne Beispielsberechnungen. Also man hat beispielsweise mal Modellrechnung gemacht, wenn das Klima sich erwärmt, also wir höhere Temperaturen haben, geringere Sommerniederschläge haben, wie wird sich zum Beispiel im Harz der Wald entwickeln? Und da hat man schon vorhergesagt, so bis 2060 wird die Fichte im Harz vermutlich absterben. Und dass es jetzt so viel früher gekommen ist und in einem Ausmaß gekommen ist, das keiner erwartet hat, zeigt aber, dass wir diese Entwicklung eigentlich nicht mehr wirklich im Griff haben. Und wenn wir nicht drastische Maßnahmen ergreifen, dann wird es auch so weitergehen.
Im Waldzustandsbericht, da wird dann so eine Zahl genannt, nur jeder fünfte Baum sei komplett gesund. Was heißt das konkret? Also wie muss man sich das vorstellen? Stehen 80% der Bäume ja kurz vor dem Kollaps oder was ist da die richtige Einordnung?
Nein, das kann man so nicht sagen. Diese Einschätzung ist relativ grob, die geht nach der Krone, dem Kronenschluss. Das ist eine gutachtliche Einschätzung, soll einfach nur zum deutlich machen, dass die Vitalität der Bäume eben nicht mehr so hoch ist, wie sie eigentlich wäre. Aber es heißt jetzt nicht, dass die alle morgen absterben.
Okay, was aber klar geworden ist, ja schon aus Ihren Aussagen, Sie haben auch gesagt, es braucht eigentlich drastische Maßnahmen. Und ich glaube, das ist ja auch Konsens. Alle haben mittlerweile klar, dass wir die Wälder anpassen müssen. Aber die Frage ist natürlich, wie? Und bei dem Wie, da nehme ich das zumindest so wahr, dass die Diskussion schon oft in Extremen geführt wird. Und man sieht das zum Beispiel, wenn irgendwo in der Vergangenheit versucht wurde, in Deutschland Schutzgebiete für den Wald zu etablieren. Herr Knolle, Sie haben das ja miterlebt. Sie haben diesen Prozess begleitet. Sie sind von Dorf zu Dorf gefahren, zu Diskussionsveranstaltungen, als es eben darum ging, so einen Nationalpark Harz zu schaffen. Wie liefen diese Diskussionen damals?
Also sie liefen dermaßen heftig ab, wie heute die Debatte um den Wolf oder früher die Debatte um den Luchs oder ich will hier nicht zu politisch werden, aber wie die Debatte um die Flüchtlinge, hochemotional. So, und dann schlägt das manchmal auch, wenn Menschen sich nicht im Griff haben, in Gewalt um. Also wir hatten tatsächlich Einmal ein Kollege hat zerstochene Reifen gehabt in Schierke. Nach einer Diskussionsveranstaltung konnte er nicht mehr Auto fahren. Es gab auch Morddrohungen. Heute wird man oft gefragt, meine Güte, das kann man sich gar nicht vorstellen, warum. Die Zeit geht schnell vorbei, nicht? Aber meine Kinder haben mich neulich gefragt, wie kann es denn sein? Nationalparks sind doch so eine tolle Idee. Also die waren in Amerika, haben sich die Nationalparks angeguckt. Warum kann man denn dagegen sein? Da musste ich meinen Kindern erstmal erklären. Also ja, Emotionen schlagen schnell hoch, kommen aber auch schnell wieder runter. Die Harzer, ich bin ja auch einer, waren es nicht gewohnt. Wir hatten 200 Jahre geregelte Forstwirtschaft. Wir fanden es völlig normal, wenn Kahlschläge sind für irgendwelche wirtschaftlichen Zwecke, Holzkohlegewinnung, das war alles Teil unserer Geschichte, das waren wir gewohnt. Jetzt kommt so einer, und das war in dem Fall der runde Tisch der ehemaligen DDR, der diesen Nationalpark Hochharz rund um den Brocken eingerichtet hat. Und dann wollten wir den nach Niedersachsen fortsetzen, und das war doch Teufelswerk. So, und dann fielen so Sprüche wie, wollt ihr uns wohl ausbürgern? Oder die Straßen werden gesperrt, die Sperrung der Bundesstraße 4 war im Gespräch. Also völlig irre aus heutiger Sicht. Und dann hat sich auch die Politik eingeschaltet. Ich will das gar nicht kommentieren, welche Farbe das war. Aber ne, wenn Sie ins politische Lagerkämpfe mit sowas geraten, dann verliert der Wald in der Regel immer. Der Loser ist der Naturschutz und dann der Wald. Ja? Und das passierte natürlich. Es waren Wahlkämpfe. Also ich habe eine Menge gelernt in diesen Jahren. In der Tat ein paar Kilo zugenommen, ein paar graue Haare bekommen. Aber es war hochinteressant, wirklich. Wir haben uns ja durchgesetzt. Und heute gibt es eigentlich kaum noch jemanden, der ernsthaft diesen Nationalpark hinterfragt. Wir sind eines der größten Wald-Wildnis-Gebiete in der Bundesrepublik, werden dafür gelobt. Diese Streitereien waren Geschichte. Aber Sie können natürlich, wenn Sie nach Bayern gucken, die können auch schnell wieder ernst werden. Die Diskussion in Bayern um den dritten Nationalpark, die ja gescheitert ist, die Planung, da hangen Stoffpuppen am Galgen mit Strick in den Bäumen. Das macht dann keinen Spaß. Und wenn man aus heutiger Sicht hört, dass unsere Planung damals sinnvoll war, dann fragt man sich, woher kommen diese Emotionen? Der Deutsche liebt seinen Wald und Liebe schlägt schnell um. Wir kennen das aus der Psychologie.
Herr Ammer, Sie haben mir gesagt, als wir vorher gesprochen haben, dass Sie die Debatte auch teilweise als sehr unversöhnlich erleben. Aber man könnte ja auch vielleicht sagen, diese ganz starken Emotionen, die die Wälder bei uns auslösen, vielleicht ist da auch eine Chance darin.
Also die Emotionen sind sicher positiv, weil sie zeigen, den Leuten liegt was am Wald, und das ist der beste Waldschutz. Also die vielen Waldverluste, die wir weltweit beklagen, die wird es bei uns nicht geben. Im Gegenteil, der Wald nimmt ja flächenmäßig sogar zu in Deutschland, und das hat natürlich damit zu tun, dass wir eine ganz starke emotionale Bindung haben. Das geht ja schon bis in die Romantik zurück. Ein ganz interessantes Phänomen, das auch von vielen Leuten aus dem Ausland irgendwie belächelt, aber auch bewundert wird.
Letztlich ist es ja so, dass einfach sehr viele Interessen berührt sind, wenn man sich die Frage stellt, müssen die Wälder sich vielleicht verändern bei uns? Ne? Und wir müssen uns ja klar machen, deutlich mehr als 40% der Waldflächen sind auch in Privatbesitz in Deutschland. Und natürlich sind da Leute, die leben auch davon, dass sie das Holz entnehmen. Und die machen sich natürlich Sorgen. Also was bedeutet das denn, wenn der Wald in Zukunft ganz anders aussieht? Sehr verständlich. Gleichzeitig gibt es natürlich auch dieses Ding, wenn wir sagen würden, wir wollen nur noch Urwälder wieder in Deutschland, das soll alles wieder unberührt sein. Was machen wir denn dann? Woher soll denn das Holz kommen? Wollen wir komplett auf Holz verzichten? Vielleicht ist dann der Alternativstoff für unsere Häuser dann wieder Beton. Das wäre eigentlich noch klimaschädlicher. Also das ist eine komplexe Debatte. Und deswegen lassen Sie uns mal versuchen, so zu skizzieren, wie denn so eine Lösung aussehen könnte. Also wie machen wir unsere Wälder fit in den nächsten Jahrzehnten für auch wärmere Temperaturen, die wir erwarten müssen? Und da möchte ich erstmal kurz reden über Ihren Lösungsansatz, Herr Knolle. Bei Ihnen im Nationalpark ging es ja immer darum, tatsächlich zu sagen, wir brauchen hier Flächen, die wir einfach aus der Nutzung rausnehmen, die wir in Ruhe lassen, die wir schützen. Warum ist das so wichtig, dass wir solche Waldgebiete in Deutschland haben, wo der Wald sich entwickeln kann?
Professor Ammer hat es vorhin angesprochen, da kann ich wunderbar anknüpfen. Eine kluge Forstwirtschaft schaut erstmal, wie macht die Natur es selber. Und ein Förster auch in der Bundesrepublik oder im alten Preußen oder wenn man noch weiter zurückgeht, kluge Forstwirtschaft hat immer Naturwaldreservate geschaffen. Das sind kleine Flächen, die man nicht bewirtschaftet, wo die Motorsäge draußen bleiben, wo man guckt, wie regelt sich die Natur, und man kann davon lernen. Es gibt übrigens wunderbare Begriffe für diese Naturwaldreservate. Der Begriff klingt so technisch. Die Baden-Württemberger im Schwarzwald nennen es Bannwald. Das finde ich viel schöner. Ja, Bannwälder. Also da ist sozusagen die Motorsäge verbannt. Und 5% der Waldfläche soll sich selber regulieren. Man nennt das heute Wildnisfläche. Und das ist übrigens ein Ziel der Bundesregierung seit vielen, vielen Jahren unter Frau Merkel schon beschlossen. Das haben wir auch international unterschrieben übrigens, ne, in Brasilien, die Nachhaltigkeitskonferenzen mit ihren Verträgen. Und mehr wollen wir gar nicht. Wir wollen 5%, da fehlt uns übrigens noch die Fläche in der Bundesrepublik Deutschland von 4-mal dem Nationalpark Harz. Wir sind weit von diesem Ziel entfernt. Da steckt Professor Ammer in den Zahlen viel besser drin. Wir haben von diesen 5%, also ungefähr 3% erreicht, ne? Und wenn wir mal, ich nehme mal ein ganz praktisches Beispiel. Wir bekommen viel Besuch aus dem Ausland und ich kann ganz gut Englisch, da kriege ich viele Exkursionen. So, und dann kommen die Afrikaner zu uns zum Beispiel, um das mal, und die sagen, Mensch, ihr verlangt von uns, ihr Europäer, ihr steckt eine Menge Geld in eure Reisen, in unsere Länder und ihr erwartet von uns all diese Big Five, ja, ihr wollt die Elefanten und die Nashörner sehen. So, und dann kommen wir aufs Gegenbesuch zu euch nach Deutschland und ihr schafft es noch nicht mal, einen Nationalpark neu zu gründen. Ihr streitet euch da 5 Jahre lang und am Ende scheitert's. Wir haben da eine gewisse Doppelmoral, ja. Wir lieben Nationalparke, Yellowstone, wollen da unbedingt hin, aber wenn es vor der eigenen Haustür am Brocken einen Nationalpark gibt und wir wollen, wie gesagt, nur diese 5%, mehr ist ja auch nicht realistisch, nicht mal die haben wir bisher geschafft, eigentlich eine Schande.
Aber wenn Sie mal dann für diese Idee werben, also was kann der Wald in einem Nationalpark Harz, was er woanders nicht kann? Also wie entwickelt er sich da und wie konkret wird dort mit dem Wald umgegangen?
Also uns wurde ja vorausgesagt, dass der Wald sterben würde, nicht? Also die Fichten, das Fichtensterben, wenn Sie mit der Brockenbahn hochfahren zum Brocken, dann haben Sie ja die schrecklichen Bilder gesehen. Der Wald hat eine unglaubliche Fähigkeit, die er uns zeigt, sich wieder zu regenerieren. Und er hat zum Beispiel, wenn Sie aus Schierke rauswandern Richtung Brocken, er hat es geschafft, eine ganz schlichte Fichtenmonokultur, da stand wirklich Fichte an Fichte, gleichaltrig, und die Artenvielfalt auf dem Waldboden, die war ungefähr gleich null. Da konnten sie so durchlaufen. Da war nichts, kein Gestrüpp, keine Bodenpflanzen etc. Da hat sich mittlerweile ein Wald draus entwickelt. Ich bringe mal ein Beispiel aus der letzten Woche. Ich gucke mir eine Fläche an, ich habe mich verlaufen. Weil sie sich so schön verändert hat, dass ich eine Karte nehmen musste, um wieder den nächsten Weg zu finden. Das heißt, der Wald hat eine unglaubliche Potenz, uns zu zeigen, wie er sich in einem Labor sozusagen, aus dem wir lernen können, weiterentwickelt. Das kann in dieser Form, wir wollen uns hier nicht streiten, das kann die Forstwirtschaft, die geregelte Forstwirtschaft nicht in dieser Form. Diese Funktionen in dieser Form und dann auch noch natürlich Klimaanlage, Sie haben es erwähnt, Hochwasserschützer, stellen Sie sich mal vor, den Brocken ohne Wald, wir hätten Hochwasserprobleme in Schierke noch und noch. Also die Retentionswirkung, wie die Fachleute sagen, des Waldes, auch des liegenden Totholzes. Ja. Und der Totholzanteil ist natürlich in den Nationalparken viel höher als in der geregelten Forstwirtschaft. Das sind Funktionen, die nur der Nationalpark bieten kann. Ich will jetzt gar nicht den Luchs stressen oder seltene Tierarten wie die Brockenanemone, die wären vielleicht auch mit geregelter Forstwirtschaft da. Aber diese volle Entwicklung, sagen wir mal, der, nennen wir es mal nicht Urwäldern. Urwälder sind ja die primären, vom Menschen nicht beeinflussten Wälder. Nennen wir es Wildnis, der Begriff ist seriöser. Diese Wildnisfunktion, und nicht umsonst sind die so beliebt. Die Leute zahlen eine Menge Geld und wollen sich die Wildnis angucken irgendwo in Afrika.
Und so eine Wildnis, zumindest auf Teilen der Fläche in Deutschland wiederzugewinnen, das ist sozusagen ein Ziel. 5%, hatte Herr Knolle gesagt. Herr Ammer, würden Sie sagen, ja genau, diese 5% brauchen wir?
Also da kann man nicht sagen, ob 5 oder 10 oder 15 sind ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess. Und das ist das Schöne Demokratie, dass man sich zusammensetzt und sagt, was wollen wir? Und ich meine, es gibt natürlich auch Leute, die sagen, warum nicht 10, 20, 30? Und da finde ich, muss man halt einfach ehrlich bleiben und sagen, gut, wenn wir mehr unter Schutz stellen, dann muss eben gesagt werden, wo kommt das Holz sonst her? Also diese Bierbänke jetzt vor uns, aus was sind die sonst gemacht, wenn nicht aus Holz, wird dieses Holz importiert und irgendwo erzeugt, wie wir es gar nicht gut finden. Bauen wir diese Dinger aus Aluminium oder Plastik mit einem ganz hohen Energieaufwand oder machen wir es eben aus einer nachhaltigen Forstwirtschaft? Und da denke ich, ist ein Kompromiss, diese 5%, eigentlich ein sehr guter Punkt, wo man sagen kann, ja, wir brauchen diese Schutzflächen auf jeden Fall. Herr Knolle hat es ausgeführt, wir wollen dran lernen. Wir haben bestimmte Wirkungen, die wir im Wirtschaftswald nicht haben. Aber wir können natürlich in den bewirtschafteten Wald auch viele Elemente dieser Wälder integrieren. Zum Beispiel Bäume, die Löcher haben, weil ein Specht drin wohnt, einfach im Wald liegen lassen. Der Totholzanteil zum Beispiel im Wirtschaftswald hat sich bei den öffentlichen Wäldern, nur über die können wir reden, weil der Privatwald, der hat halt seine eigenen Interessen. Da kann man jetzt auch nicht einfach sagen, hier, ihr müsst dies und das machen. Es wollte auch keiner von uns, aus einer kommen und sagt, du darfst es in deinem Garten nicht mehr einen Rasen haben, du musst jetzt hier Sträucher pflanzen. Also so ähnlich geht es den Privatwaldbesitzern auch. Die sind ein bisschen außen vor, aber im öffentlichen Wald passiert sehr viel im Hinblick auf Naturschutzfunktion des Waldes steigern. Zum Beispiel, indem der Totholzanteil massiv gestiegen ist, weil man eben gemerkt hat, an totem Holz leben ganz viele Arten. Und da gibt es auch sicher noch viel zu tun, aber ich denke mal, wir sind da auf einem ganz guten Weg. Und man muss sich einfach vorstellen, wir sind 80 Millionen Menschen auf einer sehr kleinen Waldfläche. Eine Kollegin hat mal ausgerechnet, wenn wir uns alle im Wald verteilen würden, würde es alle 37 Meter ein Mensch stehen. Diese Menschen auf den 37 Metern, die haben alle unterschiedliche Interessen. Der eine will jagen, der andere will Mountainbiken, der dritte will sauberes Wasser, der vierte will Holz, der fünfte will sich sonst wie erholen. Und diese verschiedenen Interessen unter einen Hut zu bringen, macht eben aus meiner Sicht multifunktionale mitteleuropäische Forstwirtschaft aus. Und letzter Satz, ich halte das für ein viel, viel besseres Konzept in so einem dicht besiedelten Land wie unserem, als jetzt wie in den USA, diese Wildnisregionen und auf der anderen Seite werden dann Plantagen bepflanzt, nach 40 Jahren im Kahlschlag genutzt, alles wird abgespritzt und neu gepflanzt. Das wäre die Alternative und ich denke, wir haben da einen anderen Weg gefunden, den ich auch sehr gut finde.
So ein Mischmodell. Ich kann vielleicht eins noch ergänzen. Wildniswälder haben höheren CO2-Bindeeffekt als Wirtschaftswälder. Das war früher ein großer Streitpunkt, da wurden Bücher drüber geschrieben, noch und noch. Aber es gibt die Universität Göttingen, die eine wunderbare Untersuchung im Brockenurwald gemacht hat. Und die Universität München hat gearbeitet im Nationalpark Bayerischer Wald. Und die Bindefähigkeit von Boden, Totholz, also vom gesamten Ökosystem Urwald oder Wildnis, ist wesentlich höher als beim Wirtschaftswald. Also bessere Klimaschützer gibt es nicht. Wir werden mit einem Klammerbeutel gepudert, wenn wir diese Wildniswälder nicht ausbauen.
Jetzt werden wir also weiter den Großteil der Wälder in Deutschland nutzen, habe ich rausgehört, aber nicht so, wie wir ihn früher genutzt haben. Also es ist ja auch letztlich eine Notwendigkeit, wenn man als Waldbesitzer zum Beispiel aus der Historie gewachsene Monokultur Fichtenwälder hat und die sterben zum Großteil ab, dann geht es ja gar nicht so weiter. Also ich kann dann damit ja gar nicht weiter Geld verdienen. Und ich glaube, das ist auch wichtig zu verstehen, dass eigentlich sehr viele Waldbesitzer sich auch schon längst auf den Weg gemacht haben, zu schauen, wie können sie in die Zukunft gehen. Wir haben in der ARD-Klimaredaktion ja ganz unterschiedliche Menschen, die mit dem Wald zu tun haben, besucht für einen Schwerpunkt. Und meine Kollegin Claudia Plass, die war zum Beispiel im Harz und hat eine Försterin besucht, die dort eben auch schon einen Teil des Waldes sich selbst überlässt, um eben zu beobachten, was denn dann dort entsteht auf diesen Flächen, die Mischwald gestaltet, heißt andere Baumarten pflanzt. Warum ist gerade dieses Mischen von Baumarten so wichtig, Herr Ammer?
Ja, es hat sich eben jetzt in den letzten Jahren auch durch viel Forschung gezeigt, dass wenn man Baumarten sinnvollerweise mischt, und zwar solche, die sich positiv ergänzen, also die eine Wurzel tiefer als die andere, die eine braucht vielleicht das Wasser ein bisschen früher im Jahr als die andere, dass das dazu führt, dass die Wälder nicht so schnell unter Trockenstress geraten in Reinbeständen. Das können auch natürliche Reinbestände sein. Die Buche zum Beispiel kommt häufig in natürlicher Weise im Reinbestand vor, haben halt alle Bäume zur selben Zeit dasselbe Bedürfnis und dann gibt's eben eher Stress. Und auch aus wirtschaftlicher Sicht ist es eben so, das ist wie am Aktienmarkt, wenn man eben mehrere Aktien hat, die nichts miteinander zu tun haben, dann ist das Risiko geringer und so ist es im Wald auch. Wenn die eine Baumart ausfällt, ist die andere vielleicht noch überlebensfähig und ich habe eben nicht eine kahle Fläche vor mir. Von daher spricht viel für ein Umbau im Hinblick auf Mischwälder, wobei man vielleicht auch nochmal sagen muss, das, was wir an Wald jetzt sehen, das hat eben auch einen Grund, warum der Wald so aussieht. Wälder sind immer ein Spiegel der Gesellschaft, aber mit einem wahnsinnigen Zeitversatz. Also die Fichtenwälder im Harz, die waren aus damaliger Perspektive das Richtige. Wir sagen heute, wie konnte man nur, aber man muss immer ein bisschen die Historie auch kennen. Und genauso werden vielleicht unsere Kinder und Enkel mal sagen, Mensch, warum haben die auf die und die Baumarten gesetzt? Sie hätten es doch eigentlich wissen müssen. Aber gerade im Hinblick auf den Klimawandel wissen wir einfach nicht ganz genau Bescheid, mit welchen Baumarten wir wirklich vorwärts kommen.
Warum waren die Fichten damals das Richtige?
Ja, aus vielerlei Gründen. Die Fichte ist halt eine Baumart, die extrem gut wächst auf schwierigen Verhältnissen, auf kahlen Flächen. Sie ist durchsetzungsstark. Die Fichte kann ja auch mit diesem, Herr Knolle hat schön gesagt, die, für die Fichte als Art ist so eine Borkenkäferkatastrophe eigentlich überhaupt keine Katastrophe. Im Gegenteil, die regeneriert sich wunderbar. Sie ist eben nur auch in Regionen angebaut worden, wo sie ursprünglich nicht war und da eben anfällig. Aber sie wurde dort angebaut, weil sie eben ein sehr gutes Bauholz liefert, weil sie schnell wächst und weil sie die Holzeigenschaften, sie ist relativ leicht, aber hat eine hohe Tragfähigkeit, attraktiv war. Und man muss vielleicht auch nochmal zurückgehen, vor 80, 100 Jahren, Ende Zweiter Weltkrieg, da war das Bedürfnis, wir brauchen schnell Holz, um die Städte wieder aufzubauen. Und welche Baumart bietet sich da an? Eine, die auf kahlen Flächen wachsen kann. Die Nazis haben übernutzt, die Alliierten haben Reparationshiebe gemacht. Also waren riesige Flächen vorhanden und dann hat man die eben mit Fichten und Kiefern aufgepflanzt. Heute wird man sagen, das war keine gute Idee, aber aus damaliger Sicht verständlich. Klimawandel, Biodiversitätsverlust, das hat alles keine Rolle gespielt. Das war damals einfach kein gesellschaftliches Thema. Und deswegen muss man ein bisschen vorsichtig sein, wenn man sagt, das waren alles Idioten damals, sondern ist halt auch so Zeit zu verstehen.
Und trotzdem bringt uns das ja in eine sehr schwierige Lage. Man sagt ja immer, die Fichte, das sei so der Brotbaum, weil der eben so gut Holz liefert, man kann damit so gut Geld verdienen. Und viele Waldbesitzer haben eben große Fichtenbestände. Und meine Kollegin Janina Schreiber war zum Beispiel auch in Süddeutschland bei privaten Waldbesitzern, aber auch bei einem Sägewerk. Und die haben das, finde ich, sehr eindrücklich erklärt, wie schwierig das jetzt ist, wenn die, was die auch schon tun, experimentieren, wie man beispielsweise stattdessen die Buche dann verarbeiten kann. Und die sagen, unsere Maschinen, die wir haben, die sind gar nicht so darauf ausgelegt, also jetzt diese anderen anders wachsenden Baumstämme zu verarbeiten. Wir haben auch gar keine Normen, also gar keine Festlegung, wie man sowas dann eigentlich in unserer Industrie macht und so weiter. Also das klingt für mich wie eine Riesenherausforderung zu sagen, wir haben ganz andere Wälder, die vielleicht widerstandsfähiger sind, weil die aus vielen verschiedenen Baumarten bestehen, aber wir wollen trotzdem noch dieses Holz nutzen. Also wie kann das überhaupt gelingen?
Also das ist eine Riesenherausforderung, wenn Sie zum Beispiel jetzt gucken, 90% des Holzes, das in Sägewerken verarbeitet, das ist eben Nadelholz. Die Sägewerke haben sich darauf eingestellt, die Bauindustrie hat sich darauf eingestellt, auch die Architekten haben sich darauf eingestellt. Und da jetzt was anderes zu machen und natürlich auch mit Baumarten, die ein bisschen schwieriger sind. Also wenn Sie eine Buche, die ist super im Ofen und ein wunderbares Brennholz, aber sie verträgt überhaupt keine Feuchtigkeit. Also wenn Sie einen Buchenbalken irgendwo dem Wasserzugang verschaffen, dann ist das unmittelbar nach einem Jahr ist der faul. Das heißt also, man muss ganz anders bauen. Zum Beispiel hat mir ein Zimmerer gesagt, er hat einen viel höheren Verschleiß an Maschinen, wenn er Buchen bearbeitet, wie wenn er Fichten bearbeitet. Also da gibt's natürlich Herausforderungen. Auf der anderen Seite, wir haben gar keine Wahl. Wir werden mit dem Nadelholz so nicht weitermachen können. Das kann man drehen und wenden, wie man will. Der Anteil wird sinken. Der tut's auch schon. Wir haben ja jetzt schon fast mehr Laubhölzer oder perspektivisch als Nadelhölzer. Das wird so kommen. Und ich denke mal, da gibt's viel Potenzial für Forschung in technischer Hinsicht. Und wir werden mit dem leben müssen, was wir noch haben. Wir können uns da was anderes wünschen, aber das wird, glaube ich, nicht sehr realistisch sein.
Und wir müssen die Menschen mitnehmen bei dieser Entwicklung. Das ist gar nicht so einfach.
Die Menschen mitnehmen, aber eben auch schauen, wie können denn die Waldbesitzer dann noch ein Auskommen haben, ne? Können die dann einfach in Zukunft weniger verdienen mit dem Wald oder wer muss da sozusagen unterstützen? Also geht es nur mit staatlicher Unterstützung?
Also bislang ist es ja tatsächlich so, dass ein Waldbesitzer eigentlich nur durch den Holzverkauf was verdienen kann. Es ist ja nicht wie in der Landwirtschaft, wo es eine Flächenprämie gibt, Also er kriegt, jeder Landwirt kriegt für die Tatsache, dass er Flächen bewirtschaftet, Geld. Das ist im Wald nicht so. Das hat man bei den römischen Verträgen damals nicht gemacht. Das heißt also, der Waldbesitzer muss von seinem Produkt leben und das ist bislang immer nur Holz. Jetzt kann es natürlich sein, wenn man zum Beispiel CO2-Bindefähigkeit von Wald bewertet, dass man sagt, gut, dann wird künftig eben auch das bezahlt, dass man in Wäldern Kohlenstoff speichert. Aber solange es diesen Markt nicht gibt, wird ein Waldbesitzer immer eher ans Holz denken und dann natürlich auch mit finanziellen Einbußen zu rechnen haben, wenn er dieses Holz, das gefragt ist, gar nicht mehr so gut verkaufen kann. Also nur als Beispiel, wenn Sie heute ein Festmeter, also ein Kubikmeter Holz an Fichte verkaufen, dann kriegen Sie da für ein ganz durchschnittliches Ware irgendwie 120, 130 Euro. Beim selben Stück Laubholz ist es vielleicht die Hälfte. Und das ist natürlich klar, dass das für einen Waldbesitzer schon eine erhebliche Einbuße ist. Und wir uns eben Gedanken machen müssen, wenn diese Fichten nicht mehr wachsen, wie er mit Wasser dann Geld verdient. Und da könnte schon sein, dass es einen gesellschaftlichen Konsens braucht, um anderweitig zu fördern.
Ich gehe mal einen Schritt weiter. Ich sage einfach, wir brauchen diese Flächenprämie für den Privatwald.
Was heißt Flächenprämie für den Privatwald?
Also die Funktionen, die gerade aufgezählt worden sind, die der Wald hat, die sind einer Gesellschaft vor Jahrzehnten nicht so wichtig gewesen. Ja, man konnte sich erholen im Wald, das gab es kostenlos, es gibt frisches Wasser, das war kostenlos, der Wald produziert Luft, das war kostenlos. So, jetzt verschmutzen wir alle diese Medien und sie werden weniger und sie werden gefährdeter und sie werden teurer. Also marktwirtschaftliche Entwicklung und die Gesetze müssen sich anpassen. Und ich sage mal, ich bin ja hier frei und habe keine politische Funktion. Wir brauchen da ein neues Waldgesetz, das so ähnlich wie in der Landwirtschaft, also den Privatwaldbesitzer belohnt für CO2-Bindung, für saubere Luft, für was weiß ich. Ich stelle meinen Wald für die Mountainbiker zur Verfügung. Ich drücke es mal ein bisschen populär aus. Das ist ja bisher nicht der Fall. Und die Unzufriedenheit der Privatwaldbesitzer kann ich sehr gut verstehen. Ich vertrete ja den Staatswald, ja, oder den Landeswald. Aber die Privatwaldbesitzer, und in Niedersachsen zum Beispiel, ich komme aus Niedersachsen, ist nur ein Drittel Landeswald, der Rest ist Privatwald. Die vergessen wir immer gerne. Ich kenne die aber, wir reden auch miteinander. Und die sind zum Teil bitterböse. So. Und kann ich auch verstehen. So. Wir müssen deren Funktionen, die uns zur Verfügung stellen, entlohnen. Und das geht wahrscheinlich nur wie in der Landwirtschaft. Das wird ein teures Spiel, aber meine Güte, die Klimaentwicklung krempelt unsere gesamte Wirtschaft um. Ja. Und das ist nur ein kleines Beispiel. Wir haben viel größere Herausforderungen in der Industriegesellschaft. Und wir müssen verstehen, ich sage das mal, ich drücke es mal politisch aus, der Wald ist systemrelevant. So, wir hören immer von Bundeskanzlern, dass Banken systemrelevant sind. Oder die Energieversorgung, das ist es auch. Oder das Militär. Ja, aber die blaue Infrastruktur, das wird immer völlig unterschätzt. Und die grüne Infrastruktur, da wird ja auch viel dran geforscht. Also die blaue, das sind die Flüsse. Und die grüne Infrastruktur, das ist alles, was kreucht und fleucht. Wir sitzen ja hier unter einem wunderschönen alten Eichenwald. Das ist ja was ganz Besonderes hier. Und da muss die Gesetzeslage sich anpassen an die neue Realität. Wir brauchen eine Belohnung für die Privatwaldbesitzer, sonst steigen die uns irgendwann aus. Oder sie machen ihren Wald weiter kaputt. Und das kann ich dann sogar verstehen, weil die müssen Geld verdienen. Ich kenne so einen kleinen Privatwaldbesitzer, da ging der Borkenkäfer drüber und der Mann hat mir gesagt, er hat diesen Wald, wollte er fällen, wenn sein Sohn Abitur macht, wenn das Studium kommt und es wird teuer. Und dann kam der Käfer und die Klimaentwicklung und der Wald ist weg. So, was sagen Sie so einem Mann? Mit schönen Worten und mit Ökologie kann ich dem nicht kommen. Ja, und mit einer akademischen Forstwirtschaft auch nicht, der braucht Geld. Also da muss Politik sich bewegen. Und das wird bisher völlig unterschätzt. Ich glaube, da sind wir uns ziemlich einig. Ne?
Herr Ammann nickt. Zum Abschluss, was macht Ihnen trotz dieser großen Herausforderung Hoffnung, dass wir es schaffen, die Wälder so zu behandeln, dass wir in ein paar Jahrzehnten sagen können, da haben wir als Gesellschaft eigentlich einen guten Job gemacht?
Also den Wald, den wir alle kennen und lieben, den wird es, glaube ich, in 100 Jahren so nicht mehr geben. Der wird offener sein. Die Wälder werden nicht mehr so viel CO2 binden können. Sie werden vielleicht auch nicht mehr so viel Holz produzieren können. Sie werden anders aussehen, aber es wird immer Wald geben. Und was wir im Wald ja häufig machen durch Mischwaldbegründung und alle möglichen Maßnahmen, ist ja schon ein bisschen Symptomdoktorei. Und wir müssen eben an die Ursachen. Und die Ursachen, die haben nun mal mit uns allen zu tun. Also ich möchte gar nicht wissen, wie viele von uns jetzt hier, weil es gar nicht anders geht, mit dem Auto hier hochgefahren sind, und wir nicht an einem Veranstaltungsort, so schön der hier ist, sind, wo man mit dem Zug hinfahren hätte können. Also das beginnt bei unserem ganz normalen alltäglichen Verhalten, dass wir das, was den Klimawandel treibt, eben vermeiden. Und da ist zum Glück ja viel in Gang gekommen. Ich habe da auch große Hoffnung auf die jüngere Generation, die das auch einfordert. Und dann denke ich mal, werden wir schon irgendwie rauskommen. Aber einfach wird es nicht. Und wir werden viele Herausforderungen definitiv behalten und auch bewältigen müssen.
Herr Knolle, was macht Ihnen Hoffnung?
Die Medaille hat zwei Seiten. Ich drücke es erstmal geologisch aus, bin ja studierter Geologe. Die ältesten Wälder Deutschlands sind, das, was man heute Deutschland nennt, sind 300 Millionen Jahre alt. Das ist heute die Rohkohle im Ruhrgebiet. Das waren riesige Wälder. Und der Wald ist immer wieder gekommen. Da war Wüste, da war Meer, er ist immer wieder gekommen. Ich mache mir weniger Sorgen um den Wald, ich mache mir eher Sorgen um die Menschen und unsere Wirtschaft. Das Positive, wir hängen an dem Wald dermaßen stark, dass wir irgendwann, vielleicht die nächste Generation, doch verstehen werden, wie systemrelevant, wie wichtig dieser Wald für uns ist. Das ist nicht nur eine grüne Kulisse. Ich hoffe, das kommt irgendwann rüber, bei der nächsten Generation.
Vielen Dank Ihnen beiden, dass Sie hier waren heute beim ARD Klima Update.
Danke Ihnen.
Dankeschön.
Das war unser ARD Klima Update zum Wald, aufgenommen mitten im Wald im Harz in Sachsen-Anhalt. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns immer gerne an klimaupdate@ard.de. Jetzt gleich gibt's noch einen Podcast-Tipp für euch. Das war's von uns. Hoffentlich bis bald. Tschüss. Was wäre, wenn alle Autos autonom fahren würden? Mit dieser Frage haben sich gerade unsere Kolleginnen und Kollegen vom Podcast Quarks mal angenommen beschäftigt. Wäre autonomes Fahren sicher? Und wären die Straßen dann noch voller? Wenn in der Öffentlichkeit Schreckensszenarien oder Traumschlösser propagiert werden, zeigt dieser Podcast, was dran ist. Bei Quarks mal angenommen erfahrt ihr faktenbasiert, wie unsere Zukunft aussehen könnte, wenn wir was anders machen als bisher. Der Link zur Folge mit dem autonomen Fahren steht in den Shownotes und den Podcast gibt es in ARD Sounds.